Ich will euch bitten, Römer 3 aufzuschlagen, sofern ihr eine Bibel bei euch habt. Römer Kapitel 3. Heute werden wir uns wieder auf die Verse 21 bis 24 konzentrieren. Da ist eine Menge drin. Gottes Wort ist vom Segen. Ob es nun Erzählungen, damit meine ich nicht Fiktion, aber ob es Berichte und oder ob es sonst Lehre zum Beispiel ist, sehr verdichtet. Und diese Verse sind sehr viel Information auf relativ kleinem Platz. Und sie verdienen es, noch einmal betrachtet zu werden. Heute wird unser Thema ein zweifaches sein: die Gerechtigkeit Gottes und die Erlösung in Christus Jesus. Lasst uns zu Beginn die Verse lesen. Römer 3, ab Vers 21. Ich lese nur bis zum 24. Vers. Römer 3, 21 bis 24. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und ohne ihn schmeicheln zu wollen, bin ich aber trotzdem sehr dankbar für die einleitenden Worte, die wir gehört haben aus Jesaja 53, und das konnte er nicht wissen, aber dieses Thema Erlösung kommt häufig vor in dieser Botschaft und kam auch in der Einleitung sehr oft vor. Übrigens, wer die Kleinschrift nicht lesen kann, dieses Bild von dem befreiten, emanzipierten Sklaven ist auf der Insel Barbados, also Barbados, kenne ich es, und ist von einem, ich nehme an, das ist jetzt der Bildhauer Bussa, B-U-S-S-A, es heißt die Bussa-Statue, und bespricht das, was wir in der zweiten Hälfte der Botschaft sehen werden. Nun, letzte Woche haben wir das Vokabular der Erlösung gesehen, und heute werden wir das nicht noch einmal aufzählen oder die Liste ganz lesen, aber merkt in diesen neun Begriffen, dass zwei von einem blauen Kasten umgeben sind, hervorgehoben: Gerechtigkeit, das nicht nur, welche nicht nur in Vers 21 vorkommt, aber auch, und die Erlösung, die in Vers 24 angesprochen wird. Auf diese beiden Begriffe werden wir uns konzentrieren heute. Merkt, dass es heißt, jetzt nun ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Gott offenbart seine Gerechtigkeit in diesen Versen. Nun, welche Gerechtigkeit ist diese Gerechtigkeit, die von Gott offenbart wird? Wir sehen noch einmal, und ich habe in meiner Bibel in blauer Schrift diese hintermalt, Vers 21, die Gerechtigkeit Gottes, Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes, 24, gerechtfertigt, 25, seine Gerechtigkeit, Vers 26, seine Gerechtigkeit. Und dann heißt es, er selbst gerecht und zugleich den Rechtfertige. Aber die Gerechtigkeit Gottes, seine Gerechtigkeit, Nun, was heißt das, seine Gerechtigkeit? Wir könnten vielleicht an einer Mahlzeit teilnehmen und ohne, dass jemand da ist, könnte ich sagen, das ist ja sein Lieblingsgericht. Er ist nicht da und er isst nicht mit, aber das ist sein Gericht. Also, oder vielleicht hat er die Bestellung gemacht und die Pizza kam dann von jemandem und wurde an unsere Haustür geliefert und wir können sagen, das ist seine Pizza. Aber er ist nicht da und isst nicht mit. Aber wenn wir etwas essen, was ihm gehört, dann sagen wir, das ist seine Speise, das ist sein Gericht, das ist seine Pizza, was auch immer. Und es gibt verschiedene Bedeutungen, wenn man von dessen dies und das redet. Und was hat das hier zu bedeuten? Es ist die Gerechtigkeit nicht nur, die er liebt, obwohl er sie liebt. Wir reden jetzt nicht nur von, wie bei der Speise. Oh, das ist ja sein Lieblingsgericht. Wir reden jetzt nicht nur von einer Gerechtigkeit, die ihm wohlgefällig ist, obwohl auch. Wir reden nicht nur von einer Gerechtigkeit, die er gibt, die er schenkt, obwohl es auch stimmt. Diese Gerechtigkeit ist eine Gabe Gottes, wird von ihm zur Verfügung gestellt. Freund, wie bist du hier reingekommen, ohne dass du ein Hochzeitskleid hast? Damals haben die Leute die Kleidung getragen bei der Hochzeit in gewissen Situationen, die ihnen zur Verfügung gestellt wurden. Ihre eigenen Kleider waren nicht ausreichend, damit ein Mensch gebührlich bekleidet war, bekam er ausgeliehen die Kleidung des Gastgebers. Unsere Gerechtigkeit, unser Kleid ist ein geschenktes. Aber wovon hier die Rede ist, es ist die Gerechtigkeit, die seine ist. Es ist seine Gerechtigkeit, die nicht nur die Gerechtigkeit, die er liebt, die er gibt, sondern die er lebte. Und zwar in der Person seines Sohnes Jesu Christi. Ich möchte, dass ihr, falls ihr eine Bibel dort habt, Römer 5 aufschlagt. Ihr seid knapp dran, wenn ihr schon Römer 3 aufgeschlagen habt. Römer 5 und ich lese Verse 18 und 19 vor. Also wie durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gilt. Und nicht, dass jeder Mensch sich aneignet, aber denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen Gehorsam des einen, die vielen zu Gerechten gemacht. Merkt, es ist der Ungehorsam des einen, Adams Ungehorsam und Jesu Christi Gerechtigkeit. Es ist sein Eigen. Es war Adams eigene Sünde. Also seht ihr, wir reden jetzt nicht nur von etwas, was geschenkt wird, sondern von etwas, was durch eine Person, ich nenne Jesus eine Person, eine göttliche, aber auch eine menschliche, aber durch diese Person war die Gerechtigkeit verkörpert. Wie weit ging das? Es ging so weit, sogar am Anfang seines Dienstes, dass er gesagt hat, ich tue immer den Willen meines Vaters, der im Himmel ist. Johannes 8, Vers 29. Ich möchte nicht, dass dies irgendwie falsch zitiert wird oder ungenau. Also nehme ich mir die Zeit, Johannes 8, Vers 29. Und der, welcher mich gesandt hat, sagte Jesus, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Stellt euch vor, wenn wir das täten. Er tat es aber. Und Gott sagte aus dem Himmel bei der Taufe zum Beispiel von Jesus, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In Kapitel 17, Vers 5, gegen Ende seines Dienstes in der Öffentlichkeit, wurde auch wieder gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Jesus lebte die Gerechtigkeit, die Gott verlangte. Jesus hielt sich an dem Gesetz, das Gott gegeben hat. Und von dem er auch erwartete, dass wir es einhalten oder sie, die Gerechtigkeit, einhalten. Wie weit ging das? Philipper 2 sagte, und wir haben das auch in dem Vorspann gehört, in Philipper 2 zum Beispiel heißt es, dass er gehorsam wurde, nicht dass er je ungehorsam war, aber er wurde gehorsam jedes Mal, wo Gott ihm eine neue Seite seines Willens aufdeckte, wurde er in dem Punkt gehorsam und in dem nächsten und in dem übernächsten und so weiter. Sodass es dann heißt, in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Manche sind bereit, für einen Zweck zu sterben. Diese Zwecke sind nicht immer würdig, dass man für sie stirbt. Manche schon. Aber Jesus starb im Auftrag Gottes für die Sünde der Welt, also für die Errettung der Sünder und war sogar bereit, den grausamsten Tod zu erleiden, zu ertragen, den es damals die Menschen sich ausdenken konnten. Schlimmer noch war die Trennung von seinem geliebten Vater, mit dem er immer, seit Ewigkeiten her, immer ununterbrochen genossen hatte. Dies nahm er in Kauf, dies nahm er willig auf sich. Nicht, dass es ihm nichts ausmachte. Er betete natürlich, Vater, wenn es möglich ist, lasse diesen Kelch an mich vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er lebte die Gerechtigkeit, er war die Gerechtigkeit in der Person. Und deshalb heißt es auch am Anfang, und das haben wir vor einigen Wochen gesehen, in dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 17, dass Paulus sagte, er würde sich des Evangeliums nicht schämen, Vers 16, denn es ist eine Gotteskraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für die Griechen, denn es wird, Vers 17, darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Merkt, Vers 16, das Evangelium, Vers 17, darin wird die Gerechtigkeit, die Gottes eigen ist, geoffenbart. Ich habe natürlich das umformuliert, aber das ist der Schwerpunkt, den ich jetzt unter Beweis stellen wollte und betonen wollte. Jesus hatte in sich keine Sünde, weder Erbsünde noch sündhafte Taten. Er war ganz ohne Sünde. Er war der und er ist der Gerechte. Nun, Gott offenbarte seine Gerechtigkeit und diese Gerechtigkeit haben wir soeben identifiziert. Und nun möchten wir auch sehen in dieser Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes, dass sie uns zuteil geworden ist. Sie ist nicht nur seine Gerechtigkeit, sondern sie kann ja auch unsere Gerechtigkeit sein. Sie ist die Gerechtigkeit, die zuteil geworden ist. Aber es heißt hier außerhalb des Gesetzes oder wie in der Elbefelder ohne Gesetz. Auch ohne Artikel, nicht ohne dem Gesetz, sondern einfach ohne Gesetz, ohne jeglichem Gesetz. Die Gerechtigkeit wird einem Menschen ohne Bezug zu dem Gesetz zuteil. Das heißt nicht, dass ein Mensch, dass auch wir Christen, keinen Bezug, überhaupt keinen Bezug zum Gesetz haben. Das will ich nicht sagen. Wir sind nicht gesetzlos. Christus erfüllt in uns das Gesetz. Er ist für uns des Gesetzes Erfüllung und er verwandelt uns in sein Bild, sodass auch wir die Erfordernisse, das, was Gott verlangt, erfüllen. Wenn auch nicht vollkommen, möchte ich einräumen. Aber wir reden jetzt ohne Bezug zum Gesetz in der Teilnahme, in dem Zugang. Diese Gerechtigkeit ist ohne Bezug zum Gesetz unsererseits zuteil geworden. Nun merken wir in diesen Worten, in Vers 21 steht, Entschuldigung, Kapitel 3, 21, jetzt aber, nachdem er von der Gerechtigkeit der Menschen gesprochen hatte, die nichts gilt, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Nun merkt an der zweiten Stelle, im Einklang mit dem Gesetz und den Propheten. Dies steht nicht im Konflikt zum Alten Testament. Bitte denkt nicht, dass das Neue Testament irgendwie im Konflikt zum Alten Testament stehen würde. Das ist nicht der Fall. Der Herr Jesus Christus sprach und zog auch das Alte Testament oft voran. Also er nahm zu dem Alten Testament Bezug und sagte, dass er die Erfüllung dessen war. Also steht das Evangelium, steht die Gerechtigkeit, die uns zuteil geworden ist, im Einklang mit dem Gesetz, im Einklang mit den Worten und den Predigten der Propheten. Manche denken, dass die Propheten vorwiegend Voraussagende waren. Die waren eigentlich die Prediger der damaligen Zeit. Sie haben verkündigt. Sie haben dem Menschen vorgesprochen für Gott. Also, wir bekommen die Gerechtigkeit Gottes, ohne dass wir in Bezug auf das Gesetz vorher den Weg vorbereitet hätten. Denkt nicht, dass ihr, indem ihr das Gesetz haltet, es euch irgendwie in die Lage versetzt, besser errettet zu werden. Manche Leute, die sehr erpicht sind darauf, das Gesetz zu halten, grenzen sich von dem Evangelium aus, denn sie halten sich für so gut, dass sie nicht die Notwendigkeit sehen, ein Geschenk des Heils zu bekommen, frei, ohne ihrem Zutun. Und auch nachher, ich weiß, man hört das vielleicht nicht so oft, aber viele Leute denken, dass sie irgendwie durch ihr Handeln ihr Heil irgendwie absichern. Und wenn sie es nicht tun würden, würden sie keine Teilnahme haben an dem Evangelium, keine Teilnahme mehr. Aber so wie wir zu unserer Errettung vorher nichts beigetragen haben, möchte ich auch vorsichtig sagen, aber beteuern, auch nachher können wir keinen Zusatz zum Evangelium beitragen. Natürlich tun wir die Werke, die Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln, Epheser 2,10. Aber denkt bitte nicht, dass ihr euch errettet haltet durch Gutes tun. Genauso wie ihr nicht errettet seid dadurch, dass ihr Gutes tatet, bleibt ihr auch nicht im Heil durch das, was ihr im Einklang tun könntet mit dem Gesetz, zum Heil, zu eurem Heil beileisten könntet. Aber das Evangelium, die geschenkte Gerechtigkeit Gottes, steht nicht im Widerspruch zu dem Alten Testament. Wenn wir, und wir machen es jetzt nicht, aber wenn wir Römer 4, Vers 6 aufschlagen würden, Verse 5 und 6, Römer 4, 5 und 6, dann heißt es, dass Gott die Gottlosen rechtfertigt. Er rechtfertigt gottlose Menschen. Und in Vers 6 heißt es, David beschreibt den Menschen, den Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Gerechtigkeit wird angerechnet, ohne dass der Mensch Werke tut. David hat davon schon gesprochen. Ich will sagen, dass es in Kapitel 2 und 3 oder Psalm 32 ist, aber da lege ich mich nicht fest. Auch das, was wir heute gehört haben, vorgelesen aus Jesaja 53, durch seine Erkenntnis, merkt, durch die Erkenntnis des leidenden Knechtes, durch seine Knechtes wird mein gerechter Diener, sagt Gott, durch die Erkenntnis meines gerechten Dieners werden viele gerechtfertigt. Also er gerechtfertigt viele durch die Erkenntnis seiner Person. In Jesaja 64, Vers 5 steht, dass es nicht unser Verdienst ist. Alle unsere Gerechtigkeiten würden dazu nichts beitragen. Sie würden insofern wie schmutzige Lumpen sein. Ekelhafte, abscheuliche Stoffstücke, die man überhaupt nicht in die Hand nehmen möchte. Und wer mit Abriss zu tun gehabt hat in der Vergangenheit oder anderen Berufen, hat schon seine Erfahrungen gemacht mit zerfallenen Lumpen, stinkenden Lumpen. Und so ist unsere Gerechtigkeit in der Nase Gottes. Nun, damit möchten wir natürlich nicht sagen, dass es nicht richtig wäre, Gutes zu tun. Nur, dass es zu unserem Heil nichts beitragen würde. Du kannst deinen Nachbarn so nett sein, wie du willst. Wenn es eine Krise geben würde, würden wir natürlich dankbar sein, wenn die Nachbarn sich gegenseitig helfen würden. Aber ihr Gutes tun versetzt sie nicht in die Lage, dass sie eher in den Himmel kämen. Nein, ihre Werke, ihre guten Werke, ihre Werksgerechtigkeit sind in dieser Hinsicht sogar nachteilhaft, könnte man fast sagen. Sie bringen die Menschen nicht weiter in Bezug auf ihr Heil. Das Alte Testament lehrt mich also, dass ich ein großes Bedürfnis habe. Und wir machen das auch mittwochs, wenn wir die Bücher Mose betrachten, 1., 2., 3., 4., 5. Mose, und wir sind gerade bei 2. Mose, wenn wir am Ende dieser Bücher sind, werden wir aber den Eindruck aus diesen Büchern mitnehmen, dass wir dass wir überhaupt nicht erfüllt sind. Die ganzen Satzungen, die ganzen Gebäude oder die Stiftshütte, das Priestertum, die ganzen Regeln, die Opfer, alles das, das stellt uns nicht zufrieden. Das Alte Testament lehrt uns, dass wir ein großes Bedürfnis haben nach einem vollkommenen Priester, der nicht stirbt, der ein vollkommenes Opfer darbringt, das nicht wiederholt werden müsste. Dass wir nicht ferngehalten werden von Gott und Gottes Gemeinschaft, sondern dass wir Zugang haben, dass jeder Mensch Zugang hat zu Gott. In Hebräer 10 heißt es, dass es einen vollkommenen Priester gibt, ein vollkommenes Opfer dargebracht wird. Und dass jetzt, Kapitel 9, Vers 8, der Weg ins Heiligtum offenbar geworden ist. Es war damals noch nicht offenbar, jetzt ist der Weg ins Heiligtum uns offenbar gemacht worden. Hebräer 9, Vers 8. Also ist das eine Gerechtigkeit ohne Bezug zum Gesetz, im Einklang aber mit dem Gesetz und mit den Worten der Propheten, infolge, das wird euch vielleicht überraschen, infolge einer Überzeugung. Überzeugung. Damit möchte ich ganz vorsichtig mich davon abgrenzen. Ich will euch nicht den Eindruck ermitteln, dass der Glaube ein Werk wäre. Hebräer 11, Vers 1 sagt uns, dass der Glaube ein Überzeugtsein ist von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist eine Überzeugung. Und diese Gerechtigkeit geschieht und wird einem zuteil infolge der richtigen Überzeugung. Deshalb sollte man nicht denken, dass ein Mensch etwas dazu beitragen könnte. Als ich jüngst auf einer Konferenz war, wo Wilfried Plock und ein anderer beliebter Bruder gesprochen haben, erzählte Wilfried von einem Nachbarn. Er suchte die Nähe dieses Nachbars, er suchte die Möglichkeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und ich denke, der Nachbar war gerade in Ruhestand gegangen, hatte noch viel Kraft und arbeitete gerne mit Holz, mit seinen Händen. Und Wilfried dachte an Johannes 4, wie Jesus eine Bitte äußerte an eine Frau und sie half ihm, gab ihm zu trinken. Nun, Wilfried dachte, um was kann ich bitten, damit ich verlängerte Gespräche habe mit diesem Nachbarn? Und er sagte, Freund, meinst du könntest für meinen Sohn, also für die Hasen meines Sohnes, einen Hasenstall bauen? Und der Nachbar hat das gerne gemacht, sehr gerne. Wilfried beschrieb diesen Hasenstall, das war ein 5-Sterne-Hasenstall. Also der Nachbar hatte so viel, ohne Witz, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bestellte der Nachbar einen Kran, um diesen Hasenstall aus seinem Garten in den Garten von Wilfried zu befördern. Okay, nun, es gibt eine ähnliche Geschichte. Sie soll wahr sein, die habe ich von meinem Pastor gehört, aus der Gemeinde, von der wir ausgegangen sind, hinausgesandt worden sind. Er erzählt von einem Christen, der seinem Nachbarn gerne erzählte von dem Evangelium, von der freien Gnade, aber der Nachbar, der blickte das nicht oder konnte das nicht nachvollziehen, dass er nichts zu seinem Heil beitragen könnte. Und das hat ihm von dem wahren Evangelium abgehalten. Also kam es, dass der Christ aus irgendwelchen Umständen der Empfänger wurde von einem Gartentor, welches sein Nachbar für ihn baute. Und sie haben dann dieses Gartentor an Tür und Angel gebracht. Und dann fiel es dem Christen ein, ach, ich weiß, was ich tun werde. Er ging zu seinem Nachbar und lud ihn hinüber und sagte, ich möchte dir zeigen, was ich mit dem Tor machen möchte. Oh, interessiert kam der Nachbar, weiß nicht, was er gedacht hat, vielleicht hängt er ein Schild dran oder ich weiß nicht was. Und der Christ, der holt eine Axt raus und einen Hammer mit Nägel und er macht so, als wollte er sein Tor verbessern. Der Nachbar, hey, was machst denn du? Das ist schon fertig gemacht, das ist ja schon in Ordnung. Was willst du ja mit einem Axt versuchen, mit Hammer und Nägeln? Und so konnte dann der Christ seinem Nachbar erklären, ja, und Jesus hat am Kreuz geschrien, es ist vollbracht. Was willst denn du zu dem vollbrachten Werk Christi am Kreuz beitragen? Das geht doch nicht. Nun, ich weiß nicht das Ende der Geschichte. Ich weiß nicht, ob der Nachbar diese Veranschaulichung beherzigt hat und zum Gläubigen an Christus allein geworden ist. Aber das ist das, was ich euch quasi, oder dass ich will, dass ihr euch hinter die Ohren schreibt. Merkt, ihr könnt ja nicht zu Vollkommenheit beitragen. Alles, was man zur Vollkommenheit beitragen würde, nimmt von der Vollkommenheit ab. wurde Solomon Ginsberg einem Rabbiner geboren. Als Solomon Ginsberg 11 oder 12 Jahre alt war, vielleicht sich auf sein Bar Mitzvah vorbereitet hat, las ihm sein Vater Jesaja 53 vor, das wir heute ausgelegt und vorgelesen gehört haben. Salomon fragte den Rabbiner, seinen Vater, Vater, von wem ist hier die Rede? Sein Vater antwortete ihm nichts. Salomon, noch eindringlicher Vater, von wem ist hier die Rede? Sein Vater schlug das Buch zusammen und hat seinen Sohn geohrfeigt. Aber die Ohrfeige hinterließ bei Solomon Ginsberg nur den Eindruck, dass sein Vater keine Antwort darauf hatte. um wen es hier in Jesaja 5 handelte. Mit 15 ist die Situation zu Hause für ihn unerträglich geworden. Die ganzen Regeln, wodurch man sein Heil zu verdienen meinte, waren ihm einfach zu viel. Und er ging von zu Hause und wohnte bei seinem Onkel in London. Eines Tages kam ein Fremder auf ihn zu, ein Missionar unter Juden, und lud ihn ein, den jungen Mann, lud ihn ein, einen Vortrag beizuwohnen, wo der ihn einlud, vorlesen würde aus den Schriften und erklären würde, warum die Schriften des Alten Testaments Bezug nehmen und erfüllt werden durch Jesus, den Christus, Jesus, den Messias. Der junge Teenager besuchte dann tatsächlich dieses Treffen und hörte, wie der Lehrer genau diese Stelle, ausgerechnet diese Stelle, erklärte. Jesaja 53. Sofort dachte er an den Zwischenfall von seinem Vater vor wenigen Jahren. Und da sagte dieser Solomon Ginsberg: Ich habe mich an der Stelle entschieden, Gott um Vergebung zu bitten für mein Teil an der Kreuzigung Jesu, mein Teil als Sünder. Und ich habe mich entschieden, mich dem Jesus anzuschließen. Die Gerechtigkeit Gottes außerhalb des Gesetzes, aber im Einklang stehend mit dem Gesetz und den Propheten, infolge des Glaubens, infolge der Überzeugung, wer Jesus Christus ist und was er getan hat. Wir haben bisher nur von der Gerechtigkeit Gottes gesprochen. Ich will aber zum Schluss, und ich will auch mich beeilen, zeigen, dass es nicht nur die Gerechtigkeit Gottes, die geoffenbart wird, sondern die Erlösung in Christus Jesus ist Gottes Methode, wobei er Menschen rechtfertigt. Die Erlösung in Christus Jesus ist Gottes Methode, Menschen zu rechtfertigen. Und das sehen wir in den Versen 23 und 24. Nun oft lesen wir Vers 23 und wollen den Menschen nahelegen, alle Menschen sind Sünder. Du bist verloren. Und das stimmt auch. Aber der Pointe hier in diesen Stellen, also in diesen Versen 23 und 24, ist, ja, alle Menschen sind verloren, sie sind alle schuldig, aber sie können alle errettet werden, erlöst werden. Das ist das, worauf diese Verse hinaus wollen. Also alle Menschen, das ist ja unser Teil, könnte man sagen, den wir zum Heil, zur Erlösung beitragen. Unser Teil. Ich habe gerade davon gesprochen, wir tragen nichts dazu bei. Aber jetzt will ich sagen, wir tragen doch etwas dazu bei. Wir tragen eine sündige Natur dazu bei. Alles, was wir beizutragen haben, ist negativ. Eine sündige Natur, die hatte Jesus nicht. Die haben wir aber durchaus. Denn Römer 3, 23 sagt, denn alle haben gesündigt. Eigentlich ist die Verbform, die Zeitform, Vergangenheit und nicht Vergangenheit kontinuierlich, also sich fortsetzend, sondern die ganze Sünde ist in dieser Grammatik, also in dieser Formulierung, punktuell in der Vergangenheit. Denn alle sündigten, nicht nur haben immer und immer und immer wieder gesündigt, sondern denn alle sündigten. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass die Rede hier von der Erbsünde ist. In Adam. In Adam haben wir die Sünde getan. Dies wird übrigens, diese Idee, dass wir anwesend waren in den Lenden Adams, wird in Hebräer Kapitel 7, in den Versen 5 und 10, Hebräer 7, Vers 5 und Vers 10, unterstrichen. Wer war es? Levi, glaube ich, der die Zehnte in den Ländern Abrahams bezahlt haben soll. Denn Abraham zählte eine Zehnte an Melchisedek und Levi, der ganz viel später geboren wurde, dem wurde das angerechnet. Und was wir damit sagen wollen, ist, dass auch unsere sündige Natur übertragen wird durch den menschlichen Samen. Aber merkt, und das habe ich hier immer wieder gesagt, Jesus Christus ist von einer Jungfrau empfangen und zur Welt gebracht, ohne Hinzutun eines menschlichen Vaters. Das ist die Lehre, die konsequente Lehre des Alten und des Neuen Testaments. Somit hat der Leib Christi keinen irdischen Vater. Somit hat Jesus keine Sünde geerbt, etwa durch Josef, der nicht sein biologischer Vater war. Nein, dieser Fluch wurde oder ist umgangen worden durch die Jungfrauengeburt. Aber wir tragen eine sündige Natur dazu bei, und immer wieder verfehlen wir die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Vers 23b. Das ist das, was wir immer und immer und immer und immer wieder tun. Wir verfehlen die Herrlichkeit, wir ermangeln die Herrlichkeit Gottes. Es gibt Menschen, die nach der Herrlichkeit tragen, Römer 2,7. Es gibt eine Herrlichkeit, wonach wir uns sehnen. Wir verlangen nach der Herrlichkeit, die wir eines Tages bei Gott haben werden, wenn unser Leib was überzogen wird durch die Herrlichkeit. Aber jetzt nimmt die Sünde von der Herrlichkeit, die wir haben sollten, ab. Ich weiß nicht. Manche sagen, dass Adam und Eva gewissermaßen zugedeckt waren durch die Herrlichkeit Gottes, bevor sie gesündigt hatten. Aber auf jeden Fall ermangeln wir, und dieses Mangeln, davon lesen wir, zum Beispiel heißt es von dem verlorenen Sohn, als er begann, Mangel zu leiden in dem fernen Land. Und es gibt so viele Stellen, ich möchte sie nicht alle, aber Paulus sagte, ich habe gelernt, Mangel zu erdulden oder mit Mangel zu leben, Philipper 4, Vers 12. Und wir, moralisch gesehen, wir mangeln. Wir sind pleite. Wir haben diese Herrlichkeit nicht, die wir bei Gott haben sollten, aber wegen der Sünde nicht haben. Gut. Aber Gott offenbarte seine Gerechtigkeit, die seinige war. Und die Erlösung in Christus Jesus ist Gottes Methode. Zwar tragen wir Menschen dazu bei, ja, verloren sein, Schuld, aber Gott trägt auch seinen Teil dazu bei. Und aus welchem Grund? Was ist sein Motiv? Fühlt er sich irgendwie verpflichtet? Ja, das ist doch das, was Gott tun will und muss, weil er doch Gott ist. Manche glauben so. Ja, das muss er doch machen. Alle haben gesündigt und Gott ist der Retter und dafür bin ich da und dafür ist er da. Nein, Vers 24 sagt, sodass sie ohne Verdienst, ohne Ursache gerechtfertigt werden durch seine Gnade, durch seine Gnade. Das ist die Motivation, die Gott hat und weshalb er uns erlösen will. Ich möchte, dass ihr seht, nicht nur sein Motiv, sondern sein Werk, Erlösung. Aber was bedeutet Erlösung? Wir haben es heute so oft gesagt, vielleicht dutzende Male haben wir schon das Wort Erlösung gehört. Es heißt einerseits, oder ein Teil davon ist Befreiung. Erlösung ist Befreiung. Es ist Befreiung aus der Gefangenschaft, deshalb die Kette, die gesprungen ist. Deshalb das Bild auf der ersten Seite von dem Sklaven in Barbados, der befreit wurde, an dessen Handgelenken eine gesprengte Kette hängt. Befreiung von Gefangenschaft und Sklaverei, ja sogar Erlösung von oder vor der Todesstrafe. Im Alten Testament hatten wir jüngst gesehen, in gewissen Fällen durfte man einen nicht auskaufen. Hat er ermordet mit Vorsatz, dann ging das nicht. In dem Fall, wo ein Vater zum Beispiel aus Versehen verantwortlich war für den Tod seines Kindes, es war nicht vorsätzlich, aber es geschah doch, und der Vater durch seine Rücksichtslosigkeit trug dazu bei, dann musste der Vater doch ein Lösegeld bezahlen oder ein Bußgeld bezahlen, was ihm verhängt wurde von den Staatsvätern, von den Ältesten der Stadt. Aber sterben musste er in dem Fall nicht. Er durfte losgekauft werden. Befreiung. Und merkt, es ist nicht irgendeine Befreiung, sondern es ist eine Befreiung mit oder mittels einer Bezahlung. Befreiung mittels einer Bezahlung. Und ich werde jetzt nicht, weil wir weit über die Zeit sind, dies nicht detailliert erklären können oder wollen an dieser Stelle. Aber es ist mehr als nur Freisetzen, mehr als nur Befreiung. Es ist Befreiung durch die Bezahlung eines Lösegelds. Nun, Psalm 49 sagt, dass die menschliche Seele zu teuer ist, als dass man einen Menschen loskaufen könnte. Selbst 1. Petrus 1,18 sagt, nicht mit Gold, nicht mit Silber, sondern mit etwas Kostbarem, nicht etwas Vergänglichem. Ah, so denkt man, aber Silber, Gold, das ist nicht vergänglich. Aber die Bibel sagt, mit dem unvergänglichen Blut Christi, wie eines Lammes ohne Flecken. Ach, da gibt es eine Menge. Ich denke, ich werde da Schluss machen. Vielleicht, wenn der Herr so führt, werden wir dann doch uns auf die Lehre des Neuen Testaments hinsichtlich der Erlösung konzentrieren. Aber fassen wir das alles zusammen. Wir reden von dem Heil. Das Heil ist die Gerechtigkeit, die Gott in der Person Jesu positiv gelebt hat, an den Tag gelegt hat, was kein Mensch sonst hat machen können. Die Gerechtigkeit Gottes. Aufgrund der Erlösung des Freikaufs durch das Bezahlen eines Lösegelds, und zwar des Blutes Jesu am Kreuz. Des Blutes der einzigen gerechten Person, der stellvertretend an deiner und meiner Stelle am Kreuz hing. Wir singen so, so viele Lieder von der Erlösung. Merkt auf, wenn ihr singt, ihr werdet hören, wie oft das vorkommt. Und auch freigekauft oder losgekauft und so weiter. Das ist ein Thema, das uns sehr beliebt ist. Und der beste Begriff, um unser Heil, um unsere Errettung zu beschreiben, weil dieser Begriff so mannigfaltig ist, so vielseitig, so viel abdeckt, so viele Schattierungen der Bedeutung. Und alle Aspekte unseres Heils sind in diesem einen Begriff, Erlösung, zu finden. Nun, das war eine Botschaft, die ja, sehr lehrmäßig war. Aber wozu ist diese Lehre gut? Ich hoffe, sie hilft euch, erstens, wenn ihr nicht gläubig seid, zu schätzen, was auf dem Spiel gesetzt wurde, was Gott alles in Bewegung gesetzt hat, damit du errettet werden kannst. Denk nicht, dass das ohne weiteres geschieht. Du kannst nichts dazu beitragen, nur Gott konnte und hat das Notwendige beigetragen. Und es obliegt dir, deine Überzeugung Gott zu schenken, von ihm, dich von ihm überzeugen zu lassen. Zu lassen. Ich lasse mich nicht überzeugen. Ich lasse mich nicht davon überzeugen, oder wie auch immer die Reihenfolge ist. Doch musst du, oder du gehst verloren. Und dann, wenn du schon Christ bist, hast du wahrscheinlich das alles nicht begriffen, bevor du dich für Jesus entschieden hast und ihn gebeten hast, dein Heiland zu sein. Aber jetzt kannst du seine Liebe, seine Gnade für dich noch höher und besser einschätzen und ihn mehr lieben und ihm mehr danken und dein Heil nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern ein heiliges Leben führen, weil du begreifst, was es Gott gekostet hat, was es ihm bedeutet hat und was deine Sünde ihn oder ihm getan haben und hat. Also lasst uns Gott danken für sein Heil, für seine Erlösung. Und dann lassen wir den Bruder nach vorne kommen und den Gottesdienst beenden. Herr, wir danken dir für dein Wort und für die Worte. Worte sind wichtig. Worte können zerstören. Worte können ganze Menschenmenge in ihren Bann ziehen. Zum Verderben der Massen. Worte können einzelne Menschen oder größere Gruppen überzeugen, überführen, wenn sie geisterfüllt sind von der Gerechtigkeit, von dem Gericht, ja, von der Sünde auch. Und Herr, wir danken dir, dass du zu uns gesprochen hast. Wir haben ein bisschen die Notbremse gezogen. Wir sind langsamer gefahren. Für manche vielleicht eine Nummer zu langsam. Aber indem wir so langsam fahren, können wir die Umgebung in der Schrift ein bisschen genauer betrachten und hoffentlich auch genießen und schätzen. Und wir danken dir, dass du zu uns gesprochen hast und vielmehr, dass du uns deine Erlösung, deine Gerechtigkeit zur Verfügung gestellt hast, die wir nicht hatten, die wir aber jetzt geschenkt haben durch den Glauben an Christus Jesus und seine Erlösungswerk am Kreuz. Was wir aber auch in dem Abendmahl heute ja, gesehen und gefeiert haben. Wir danken dir im Namen deines Sohnes.